Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Vor kurzem landete die Frage einer Deutschlandfunkhörerin auf meinem Schreibtisch. Sie hatte in unserem Programm gehört, dass das am Bruttoinlandsprodukt gemessene Wirtschaftswachstum in Finnland mit -1% im vergangenen Jahr noch einmal geringer ausgefallen sei als das in Deutschland. Aber dass wir gleichzeitig berichtet hätten, dass Finnland nach dem von den Vereinten Nationen herausgegebenen World Happiness Report das glücklichste Land der Welt ist. Haben denn Glück und Wirtschaftswachstum nichts miteinander zu tun? Das war die Frage, die Ursula Sandbote uns stellte und die wir heute beantworten möchten mit Hanna Schragmann. Sie ist Philosophin und Unternehmerin und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Produktivität neu denken. Tja, Frau Schragmann, haben Glück und Wirtschaftswachstum denn gar nichts miteinander zu tun?
Schwierige und spannende Frage. Einmal vielleicht generell zum Thema Finnland. Auch wenn natürlich sich das Wirtschaftswachstum nicht so gesteigert hat, wie man das erwartet hatte, ist natürlich trotzdem Finnland ein sehr wirtschaftsstarkes Land, gerade wenn es ums Thema BIP pro Kopf geht. Also von daher ist
unter den ersten 20 Ländern der Welt, wie Deutschland übrigens auch.
Genau, von daher ist Finnland jetzt erstmal kein Beispiel, würde ich sagen, für ein Land, dem es wirtschaftlich nicht so gut geht, die Menschen aber glücklich sind. Aber tendenziell ist die Frage natürlich wahnsinnig spannend. Das ist einmal sehr spannend, sich das BIP an sich anzuschauen als eben Größe für volkswirtschaftliche Produktivität. Das Bruttoinlandsprodukt, das wird ja auch immer sehr prominent in den Medien besprochen, als eben Größe, die uns sagt, wie sehr ein Staat gewachsen ist und dass uns eben auch irgendetwas über den Wohlstand in einem Land sagen soll. Und ich glaube, diese Debatte um das Thema volkswirtschaftliche Produktivität zeigt teilweise schon eben gemessen am BIP, wie sehr sich die Debatte entkoppelt hat von den Menschen an sich oder eigentlich der Fragestellung, was bedeutet denn eben BIP oder Wirtschaftswachstum für das Wohlergehen und das Glück der Menschen? Da eben im BIP schaut man sich ja nur an, welche Waren und Dienstleistungen erwirtschaftet werden innerhalb von einem Jahr, aber schaut sich eben gar nicht an, was das bedeutet für das tatsächliche Wohlergehen der Subjekte innerhalb einer Gesellschaft. Und da gibt es ja auch viele prominente Beispiele, wie zum Beispiel Japan, die eben eine sehr große Industrienation sind, die aber regelmäßig sehr schlecht abschneiden im World Happiness Report. Die ranken, glaube ich, irgendwie bei Platz 50. Irgendwo gibt es eine sehr direkte Verknüpfung von wirtschaftlicher Produktivität und Glück bzw. Zufriedenheit. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass sich Menschen frei entfalten können, ist ein Mindestmaß, sagen wir mal, an eben materieller Absicherung. Aber gleichzeitig sieht man eben auch, dass es eben sich nicht darin erschöpft oder ganz viele andere Dimensionen relevant werden. Es gibt eine spannende Studie aus dem Jahr 2010 von Daniel Kahnemann, wo es eben darum geht, ab welchem Einkommen...
Wirtschaftswissenschaftler?
Genau, bis zu welchem Einkommen oder ab welchem Einkommen hört dann der Zuwachs an Glück auf, wo es eben darum ging, dass tatsächlich bis zu so einem Einkommen von 75.000 US-Dollar wurde damals erforscht, dass Glück zunimmt mit jedem Dollar, den man mehr verdient, aber danach auch nicht. Also es gibt so ein gewisses Grundmaß, über das hinaus dann aber tatsächlich andere Faktoren relevant werden. Und auch wenn man sich nochmal den World Happiness Report anschaut, gibt es eben auch Länder wie zum Beispiel Nicaragua und Panama, die eben zum Beispiel viel höher ranken als Japan. Und da sieht man, glaube ich, sehr deutlich, dass es eben ganz viele Faktoren gibt, eben das Thema Verwurzelung in der Gemeinschaft, Einbettung, Demokratie, Vertrauen auf Institutionen, Gleichberechtigung, Teilhabe, die ganz relevant sind, um eben tatsächlich den Menschen Entfaltung und eigenes Glück zu ermöglichen. Und deswegen gibt es ja auch schon neue Indikatoren, wie zum Beispiel den Genuine Progress Indicator.
Oder was heißt das?
Der quasi Indikator Warenfortschritts, der quasi ein neuer Indikator ist, der eben auch ökologische und soziale Faktoren mit einbezieht, um dementsprechend ein besseres Bild zu geben, was überhaupt quasi Fortschritt bedeuten kann. Und wenn man den quasi neben das BIP stellt, sieht man teilweise, dass sich viele Industrienationen auf einem rückläufigen Weg befinden. Ziel aller wirtschaftlichen Bemühungen oder auch von volkswirtschaftlicher Produktivität, dass es nachher allen Menschen langfristig gut gehen kann. Das ist ja eigentlich der Sinn dahinter. Eigentlich ist volkswirtschaftliche Produktivität ja nur Mittel zum Zweck. Und in der Debatte wird es oft so dargestellt, als sei es eigentlich kompletter Selbstzweck, obwohl eben, wie gesagt, soziale und auch langfristig ökologische Themen des jetzigen Wirtschaftens eben gar nicht mit einbezogen werden.
Ich hätte schon dann auch die Frage gehabt, ob das BIP nicht sehr stark am betriebswirtschaftlichen Produktivitätsideal ausgerichtet ist, also möglichst viel zu erwirtschaften, um dann auch ein größeres Wachstum zu haben, während volkswirtschaftlich ganz andere Größen mitbedacht werden müssen. Also das zum Beispiel, das haben Sie eben schon erwähnt, sind Klimakosten, die zwar jetzt in der betriebswirtschaftlichen Rechnung gar nicht aufschlagen, aber in 50 Jahren aufschlagen können. Das Gleiche ist auch bei der Gesundheitsvorsorge so, dass wir jetzt Kosten produzieren volkswirtschaftlich, die aber erst in 20 Jahren zum Beispiel zum Tragen kommen. Oder ein Bereich, der vielleicht auch mit dem Glück zusammenhängt, ist überhaupt nicht berücksichtigt, nämlich ehrenamtliche Tätigkeit, die aber auch volkswirtschaftlich größere Effekte hat. Natürlich wird durch Care-Arbeit, durch Engagement in Vereinen und sowas, stabilisiert sich eben auch eine Gesellschaft. Und das taucht im Bruttosozialprodukt überhaupt nicht auf.
Genau, und ich glaube, was Sie da gerade schon angesprochen haben, auch im Bereich vom Thema Arbeit, ich meine, wenn wir uns wirklich auch in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die erwirtschaftet werden, nur das anschauen, was eben berechenbar ist, was irgendwo eingeht, sagen wir mal in die Gesamtrechnung, wird ja auch dieses ganze Thema Care-Arbeit oder eben eigentlich die Grundform produktiver Arbeit ist ja quasi reproduktive Arbeit, die auch oft Frauen zu Hause machen, die aber irgendwo in diesem Verwertungskontext gar nicht gesehen wird, also irgendwo überhaupt nicht mit eingeht, wo man genau weiß, welche unendlichen Kosten eben auf einen Staat zukommen würden, wenn man diese Themen tatsächlich einpreisen würde. Und genauso ist es ja mit der Natur. Die Ökosystemdienstleistungen des Bodens zum Beispiel oder der Natur sind so groß, dass sich kein Staat es leisten könnte, da langfristig die eigene Natur zu zerstören. Wir sehen das ja in dieser Debatte um die Bienen oder die Frage, müssen wir dann demnächst künstlich bestäuben, wie das teilweise schon in China eben Realität ist. Und diese ganzen quasi Themen, die aber nicht im BIP auftauchen, führen natürlich zu einem komplett verzerrten Bild und zeigen auch einfach so ein ganz einseitiges Bild von Wert, was sich, wie gesagt, in diesem Arbeitsthema besonders gut spiegelt. Eben das auszuschließen von produktiver Arbeit oder das nicht als produktive Arbeit anzusehen, was überhaupt erst, sagen wir mal, die normale Erwerbsarbeit oder die als Erwerbsarbeit angesehene Tätigkeit im Konzern ermöglicht, da eben meistens Frauen zu Hause bleiben und sich eben kümmern.
Was hat denn das für Auswirkungen auf den Produktivitätsbegriff? Ist der eng geführt auf einen ökonomischen Produktivitätsbegriff Ihrer Meinung nach? Also erstmal zu sagen, wir haben hier Ressourcen, wir haben hier Zeit und Einsatz von Arbeit und am Ende kommt ein Ergebnis raus und das soll möglichst groß sein.
Ich glaube, heute, wenn wir uns die Debatte anschauen oder auch uns selbst fragen, wenn wir über uns selbst nachdenken und uns fragen, wie war heute der eigene Tag und bewerten den zum Beispiel als irgendwie produktiv oder unproduktiv, wie ich das ganz viel im Bekanntenkreis höre, dominiert sehr stark dieses ökonomische Denken in Bezug auf Produktivität. Wie Sie das schon gesagt haben, bedeutet dann, Produktivität zu steigern, mit weniger Input oder mit weniger Ressourcen mehr Output oder mehr Produkt zu generieren. Also eigentlich eine Beziehung zwischen Produkt und Ressourcen, die optimierbar ist und steigerbar ist und die man auch quantifizieren kann, also die berechenbar ist. Und das ist eben dieses ökonomische Effizienzverständnis, wo es eben darum geht, diese Beziehung zu verbessern und eben effizienter zu gestalten. Das ist auch die Art und Weise, wie wir oft über uns selbst nachdenken, wenn wir uns bescheinigen, produktiv zu arbeiten. Dann meinen wir auch meistens in kürzerer Zeit mehr zu schaffen. Es ist dieses quasi Zeitoptimierungsthema, in dem wir eben, ja, wie gesagt, besser werden wollen, effizienter haushalten wollen. Es gibt da mittlerweile super viele Studien zu, wie viele Menschen eben unter Burnout leiden, unter Stress. Ich habe eine Studie im Kopf vom letzten Jahr, wo bereits im Juli letzten Jahres so viele Menschen Ausfalltage aufgrund von Stress angemeldet haben, wie im gesamten Vorjahreszeitraum, also im gesamten Jahr davor. Und man eben sieht, dass gerade also bei vielen Menschen, bei irgendwie der Hälfte der Befragten, wurde angegeben, dass der hohe Anspruch an sich selbst eben der Hauptgrund für Stress war. Und in der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen waren es sogar über 2/3, die das angegeben haben. Was ich auch ganz spannend finde, dass da irgendwo dieser Selbstanspruch, produktiv zu arbeiten oder effizient zu arbeiten, immer weiter am Wachsen ist und halt Menschen stark unter Druck setzt, auch psychisch, sich da irgendwo einzubringen und mehr Produkt zu generieren. Und eigentlich diese große Frage abhanden geht, produktiv für wen? Also wofür mache ich das überhaupt? Produktiv für mich, für den Unternehmer? Versuche ich einfach nur in das Unternehmen, quasi für das Unternehmen mehr Mehrwert zu generieren? Wo bleibe ich da? Wo bleibt die Natur? Wo bleibt meine eigene Lebenszufriedenheit, mein Glück?
Aber haben wir da nicht einen Widerspruch? Auf der einen Seite leben wir ja auch in so einer Art Selbstverwirklichungsgesellschaft, ein Paradigma. Da hat ein Soziologe Andreas Reckwitz erstmal gerade rausgearbeitet, wo es nicht mehr darum geht, irgendwas zu machen, weil es alle immer machen, sondern es muss immer was ganz Besonderes sein, was man macht. Gesellschaft der Singularitäten, so hat er das genannt. Das ist Selbstverwirklichung, ist das eine Paradigma. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist eigentlich Leistungsgesellschaft. Die crashen aber in gewisser Weise aufeinander, oder?
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, das wir gerade sehen. So eine gewisse Ungleichzeitigkeit von verschiedenen Ansprüchen. Und das sind eben sowohl gesellschaftliche Ansprüche als auch irgendwie Appelle an das Subjekt, als auch dann wieder subjektivierte, also von dem Subjekt in sich selbst internalisierte eben Selbstansprüche. Und der eine davon ist eben, wie Sie gerade skizziert haben, dieser neue Anspruch, auch gerade der jüngeren Generation, sich selbst zu verwirklichen, authentisch man selbst zu sein, auch in der Arbeit, eben bei sich zu bleiben, was Sinnvolles zu tun und den Beruf zu finden, der wirklich zu einem passt, also sich da in jedem Lebensbereich eben zu entfalten. Und dieser Anspruch wird natürlich auch gesellschaftlich irgendwo an das Subjekt herangetragen, von wegen, ihr habt so viele Möglichkeiten, auch an die jüngere Generation, ihr müsst euch verwirklichen. Da gibt es, glaube ich, auch einen großen gesellschaftlichen Druck. Und andererseits basiert unsere Gesellschaft natürlich sehr stark weiterhin auf Leistung und Konsum. Das ist einfach weiterhin eine Arbeitsgesellschaft und ist eben, glaube ich, teilweise fundamental diesem Gefühl oder diesem Bedürfnis nach Sinn in der Arbeit widersprechend. Da gibt es eine ganz spannende zeitsoziologische Aufteilung in, das hat Gunther Weidenhaus so konzeptualisiert, in die Zyklika und die linearen quasi Biografisierungstypen, wo es darum geht, dass...
Was heißt das?
Bis so ungefähr in die 70er Jahre hinein diese Normalbiografie des linearen Typus. Es ging irgendwie um klar zu erarbeitende Lebensetappen. Das klassische Ehe, Haus, Kinder, Auto. Also es gab irgendwie so in dieser Normalbiografie eine lineare Richtung, in der man immer auf irgendetwas hingearbeitet hat, was dann wiederum dem eigenen Leben eben Richtung und Sinn verliehen hat. Und dieser lineare Typ war eben sehr eng an das System Erwerbsarbeit gekoppelt. Und heute sehen wir stärker das Aufkommen von dem zyklischen Typus. Und der zyklische Typus ist so ein bisschen, was wir gerade besprochen haben, die junge Generation. Man möchte konstant hier in der Gegenwart, also zyklisch, konstant in so Feedback-Zirkeln sich selbst irgendwo gespiegelt sehen in dem, was man tut. Man möchte quasi konstant in der Gegenwart bezogen sein auf das Hier und Jetzt. Und das clasht aber sehr doll mit diesem System, das eben immer noch sehr stark auf diesem linearen System basiert. Wenn ich jetzt einen Beruf eingehen möchte, dann muss ich vorher in gewissen Etappen Leistung erbringen, ich muss gewisse Noten erbringen, Abschlüsse mir einholen und kann nur dann meinen Beruf auch ausüben. Und wenn ich den Beruf ausüben möchte, muss ich in dieses Erwerbsarbeitssystem hineingehen, in dem ich mit anderen konkurrieren muss, also auch dieser Imperativ der Konkurrenz, der die ganze Zeit gegeben ist, und verliere mich vielleicht auf dem Weg dahin. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema im Studium. Es gibt ja momentan dieses große Thema der Prokrastinationsambulanzen. Diese Aufschieberitis kennt ja, glaube ich, jeder, dass man Dinge nicht sofort erledigen möchte, sondern das quasi hinausschiebt. Aber im Prokrastinationsverhalten, wie man das...
Das gab es schon immer, zumindest in meinem Leben.
Ja, genau, ja. Aber das Prokrastinationsverhalten weitet sich dann so aus, dass Studierende nachher eigentlich komplett gelähmt sind und gar keinen Bezug mehr zu dem finden, was sie eigentlich tun möchten und dann auch ihr Studium abbrechen und eben Selbstwirksamkeit ganz stark verhindert wird in dem, was man tut. Und ich glaube, das lässt sich eben auch so erklären, dass Studierende vielleicht aus einer sehr großen Motivation heraus ihr Studium wählen, wollen irgendwie was Sinnvolles tun in dem, was sie da machen, müssen dann ganz lange irgendwie Karteikarten auswendig lernen, irgendwie Dinge rauspressen in Klausuren. Es wird eigentlich gar nicht mehr so sehr nach dem eigenen gefragt und man verlernt in der Zeit, sagen wir mal, aus sich selbst heraus auch zu denken, zu arbeiten. Also so die Frage, ich möchte eigentlich aus mir selbst heraus arbeiten wollen, ich muss aber die ganze Zeit Leistung erbringen und verlerne quasi nachher dieses Kreativ aus mir heraus arbeiten oder er gerate da in einen ganz tollen Widerspruch. Und auch wenn dieses Lernen im Aggressionsbewältigungsmodus quasi noch funktioniert, wie Hartmut Rosa das nennen würde, im Modus der Aggressionsbewältigung, ist dann in dem Moment, wo vielleicht eine Bachelorarbeit geschrieben werden muss oder eine kreative, längere Seminararbeit und das eigene gefragt ist, das irgendwie so schwierig und überwältigend, dass man gar nicht in der Lage ist, anzufangen mit dem, was man da schreiben soll. Oder dann wieder aufschiebt bis zur letzten Sekunde, wenn dann wieder diese Ich-muss-Motivation mich antreibt. Also irgendwie arbeitet man nur aus diesem Muss-Imperativ heraus und weiß aber nicht, wie man innerhalb dieses Systems diesen eigentlichen Anspruch, aus sich selbst herauszuarbeiten, realisieren kann.
Brauchen wir denn da einen anderen Produktivitätsbegriff? Sie haben den, glaube ich, in Ihrem Buch einen humanistischen Produktivitätsbegriff genannt.
Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich beziehe mich da auch stark auf Erich Fromm. Der hat ja damals gesagt, der wichtigste Gegenstand von Produktivität ist der Mensch selbst. Was einem ja erstmal paradox vorkommt, wenn man Produktivität eben erstmal mit wirtschaftlichen Effizienzmaximen verknüpft. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wieder bei sich selbst anzufangen und sich zu fragen, für wen oder was bin ich produktiv und was bedeutet Produktivität für mich selbst? Wann fühle ich mich produktiv? Und ich glaube, wenn man sich das fragt, bekommt man schon einen Zugang dazu, dass Produktivität oder produktive Entfaltung eben viel mehr ist, als für wen anders schnell und effizient Dinge oder Produkte herzustellen und eben nie den Menschen selbst ausschließen kann. Produktivität bedeutet in dem Sinne, gerade wenn man es auf die Arbeit bezieht, immer, dass die Trias Selbstsorge, Vorsorge und Fürsorge erhalten sein muss. Also, dass man in dem Moment, in dem man was tut, quasi in Beziehung steht mit der eigenen Arbeit, dass man aber auch darauf vertraut, dass ich mit dem, was ich jetzt gerade tue, langfristig sowohl für mich vorsorge als auch für andere. Also das Gefühl habe, ich überarbeite mich nicht, dann würde diese Vorsorgedimension verletzt werden. Aber auch, dass ich in dem, was ich tue, nicht langfristig, sagen wir mal, durch eben Klimathemen etc. der Gesellschaft an sich schade. Ich glaube, das ist ganz entfremdend, die Vorstellung, eben in der Arbeit nicht Sinnvolles, sondern tatsächlich vielleicht sogar destruktiv zu arbeiten. Für uns ist ja Arbeit immer erstmal produktive Arbeit aus dem Wirtschaftlichen gesehen. Und wir kommen jetzt erstmal in eine Debatte rein, wo vielleicht auch Arbeit als destruktiv angesehen werden kann, wenn man sich vorstellt, okay, ich trage eigentlich mit dem, was ich da tue, bei zu, sagen wir mal, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und eben ökologischen Krisen in der Zukunft. Da glaube ich, ist es ganz wichtig, eben anzuerkennen, wenn es da um einen neuen Begriff produktive Arbeit geht, ist es ganz wichtig, Menschen ernst zu nehmen, in ihrem Bedürfnis produktiv beitragen zu wollen. Denn das ist ein ganz starkes Thema. Es gab im 20. Jahrhundert einen sehr großen Schwenk von dieser, sagen wir mal, stärker produzentenorientierten Ethik hin zu einer Konsumentenethik, wo dann stärker die Frage gestellt wurde, okay, wir wollen eben Wohlstand mehren, indem wir Menschen dazu befähigen, auf gleiche Art und Weise zu konsumieren, also eben Güter gleich zu verteilen, damit wir alle gleich konsumieren können. Was natürlich einmal sich irgendwie sinnvoll anhört, da man Menschen davon entlastet, produzieren, beitragen zu müssen. Es hört sich erstmal nach Befreiung an. Aber ich denke, dass man dabei ganz stark, wenn man sich nur auf dieses Thema Verteilungsgerechtigkeit konzentriert, dieses Thema Beitragsgerechtigkeit eben aus dem Blick verliert. Und da geht es eben sehr stark darum, Menschen ernst zu nehmen, in ihrem Bedürfnis produzieren und beitragen zu wollen, auch außerhalb der Erwerbsarbeit. Und das ist natürlich auch wieder so schwierig, wenn man Menschen oder eben Gruppen tatsächlich ausschließt, von diesem Gefühl beitragen zu können, indem vielleicht Branchen tatsächlich nicht mehr die Anerkennung bekommen, die sie einst bekommen haben. Oder auch indem man teilweise, wie man ja auch sich anschaut, wie Menschen, die eben ins Rentenalter eintreten, plötzlich irgendwie ausgeschlossen werden von diesem Paradigma. Es geht also nicht darum, Menschen irgendwie unter Druck zu setzen, im Alter wieder zu produzieren, Steuern zu zahlen, darum geht es ja nicht. Aber es geht darum, nicht nur in der Erwerbsarbeit die Möglichkeit zu eben Teilhabe zu sehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser neue Begriff von Produktivität, dieses aus sich selbst heraus stammende Bedürfnis, sich zu betätigen.
Aber überlastet das nicht auch die Arbeitswelt? So ein effizienzgetrimmter Leistungsbegriff, den kann man ganz gut modellieren. Also einmal ein Beispiel, ich habe mal in der Fabrik gearbeitet während des Studiums und dann hat irgendwie der Vorarbeiter mich zur Seite genommen und gesagt, du arbeitest jetzt mal die Hälfte langsamer, weil du bist in 6 Wochen weg. Wenn unser Leistungsspektrum nach oben gesetzt wird, müssen wir das noch 20 Jahre machen. Deswegen machst du jetzt mal schön langsam. Das heißt also, hier gab es eine Möglichkeit, das zu regulieren. Während ein starker Produktivitätsanspruch, ja gleichzeitig auch mit Forderungen an mich selbst, auf Selbstverwirklichung in der Arbeit zu tun hat. Und ehrlich gesagt, finde ich das in vielen Bereichen der Arbeit nicht unbedingt nötig. Also ich selbst habe eine Handwerksausbildung und habe mal irgendwann mit einem Filznuppel eine Form polieren müssen. Das hat 3 Wochen gedauert. Ehrlich gesagt war da von Selbstverwirklichung und sich einbringen und Produktivitätserfahrung nicht so wahnsinnig viel zu spüren, weil ich habe mich zwar gefreut, wenn dann wieder mal 3 Millimeter angefangen haben, richtig zu glänzen, aber es war halt nötig, es musste gemacht werden. Und ich finde manchmal, dass ein starker Produktivitätsanspruch auch eine Überforderung von unserer Arbeitswelt ist, die in vielen Bereichen nicht selbstverwirklichend, sondern wie Marx sagen würde, entfremdet ist.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ja natürlich es einfach verschiedene Begriffe von Arbeit gibt und auch verschiedene Motivationen zur Arbeit zu kommen. Das ist ja was sehr Individuelles, deswegen ich ja auch immer sagen würde, dass nie, sagen wir mal, eine Arbeit oder eine Tätigkeit an sich entfremdend ist, sondern immer nur das in einem Moment gerade arbeiten. Also Sie jetzt als Beispiel, wenn Sie gar nicht mehr können in dem Moment und arbeiten trotzdem weiter, obwohl Sie merken, Ihrem Rücken geht schlecht und eigentlich können Sie nicht mehr, dann wäre das in dem Moment kein produktives Arbeiten. Wenn Sie aber das Gefühl haben, eigentlich macht es doch auch ein bisschen Spaß oder die Zeit vergeht schnell. In dem Moment kann es auch produktives Arbeiten sein. Also eher so dieses in dem Moment, wie fühlt sich das gerade an? Also wie stehe ich gerade in dem Moment in Beziehung zur eigenen Tätigkeit? Und ich glaube aber trotzdem, dass, weil Sie ja gerade Marx angesprochen haben, er hatte natürlich die Vorstellung, dass wir eben um die Produktivkraft der Menschen zu entfesseln, die Arbeitsverhältnisse liberalisieren müssen. Sein großes Thema war ja die Arbeit und eben auch die Möglichkeit des Menschen als einzigem Lebewesen durch Arbeit in Beziehung zur Welt zu treten. Also er hat ja gesagt, dass nur Menschen eben überhaupt sich frei betätigen können, aber auch nur Menschen dementsprechend auch entfremdet arbeiten können, da nur sie in der Lage sind, die Arbeit zum Mittel zum Zweck zu degradieren und damit eigentlich auch sich selbst verleugnen. Und das war natürlich in einer Zeit, in der die Arbeitsverhältnisse sehr, sehr schwierig waren, viele Menschen unter sehr prekären Bedingungen gearbeitet haben, ein wahnsinnig wichtiger Appell, um eben die Verhältnisse zu verändern, eben Arbeitszeit zu reduzieren und quasi sehr stark zwischen Arbeits- und Lebenszeit zu trennen. Da hat Hannah Arendt auch mal gesagt, dass eben Marx den Teil der Arbeit als produktiv angesehen hat, der quasi dann geschieht, sobald die Erfordernisse der eigenen Familie und des Arbeiters oder der Arbeiterin zum Überleben, sobald dem Genüge geleistet ist. Also eigentlich ist nur das produktiv, was nicht mehr dem unmittelbaren Überleben dient, in dem Sinne. Das war natürlich ganz wichtig, da Marx natürlich diese große Vision hatte, dass alle, sobald diese Arbeitsverhältnisse liberalisiert werden, sagen wir mal, aus sich selbst heraus arbeiten können, sich humanistisch verwirklichen in dem, was sie tun. Und er natürlich auch da in einem System oder in einer systemischen Veränderung den großen Schlüssel gesehen hat, um Menschen zu befreien und diese menschliche Produktivkraft zu entfesseln. Und deswegen aus so einer politischen Diskussion heraus ist es natürlich super wichtig, Arbeitsverhältnisse anzuprangern, die eben Raum für Produktivitätserfahrungen verengen. Also auch wenn Sie sagen, Sie hatten da keine einzige Produktivitätserfahrung, es hat gar keinen Spaß gemacht, dann wäre natürlich trotzdem die Frage, wenn man das sein Leben lang machen muss, dann sollte es irgendwie einen systemischen Wandel geben, dass man das nicht mehr tun muss. Das ist ja dann am Ende eine Zumutung, wenn die Räume so eng sind, dass eigentlich keine Produktivitätserfahrungen mehr möglich sind. Was natürlich gerade so der Fall wird, wenn noch ein ganz doller wirtschaftlicher Zwang dahinter steht.
Ich dachte, es muss vielleicht gar keine Produktivitätserfahrung sein, sondern ich mache meine Arbeit und verwirkliche mich an anderer Stelle.
Das ist ja auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung und ist ja quasi, was für ein Biografisierungstyp man selbst ist. Also ob man eher auf später dann quasi die eigene Produktivitätserfahrung, den Spaß verschiebt in die Freizeit oder ob man im Hier und Jetzt eigentlich diesen großen Anspruch hat, sich selbst zu verwirklichen, kommt ja auch immer darauf an, wie man selbst in der Zeit steht oder welches Temperament man auch hat. Das ist, glaube ich, bei jedem Menschen ganz stark unterschiedlich. Und trotzdem würde ich sagen, dass sich heute diesem Generationswandel, dieser stärkere Anspruch schon herauskristallisiert, dass eben Menschen nicht mehr einfach zur Arbeit gehen wollen, um einfach dann zu arbeiten für die Zeit, sondern viel größerer Anspruch daran besteht, tatsächlich was Sinnvolles zu tun oder in dem Moment sich eben sehr doll selbst zu spüren. Ist ja auch dieser Drang nach Intensität, nach irgendwie dauerhaften Gegenwartsbezug, nach Achtsamkeit, der ist ja einfach nun mal heutzutage sehr stark gegeben. Deswegen glaube ich, muss man trotzdem das Bedürfnis von der jüngeren Generation sehr ernst nehmen, da nochmal anders in der Zeit zu stehen. Und da merkt man ja auch, wie gesagt, gerade wenn junge Menschen so stark an diesem Selbstanspruch zerbrechen, während sie andererseits eben, weil sie vielleicht auch unbedingt die perfekte Arbeitsstelle für sich finden wollen, das ist ja wirklich ein Stress, der da auf Menschen zukommt, der wirklich ja diesen Druck an sich selbst extrem überhöht. Da kann man natürlich immer sagen, oder sagt mir auch manchmal, meine Uroma hat immer noch gesagt, also wenn quasi mein Urgroßvater von der Arbeit wiedergekommen ist, der hat heute wieder richtig gekrückt. Also die würde zu mir auch heute sagen, mein Gott, jetzt beschwer dich doch nicht über die Arbeit. Das ist doch alles keine Arbeit, das ist doch alles super entspannt und du hast doch immer noch viel mehr Freizeit, als wir das hier hatten. Und das finde ich auch irgendwo ein valides Argument, aber trotzdem in der heutigen Lebensrealität, wenn Menschen sich so wenig eingebettet fühlen und so wenig Orientierung finden zwischen diesem Selbstanspruch, zwischen dieser Fremdbestimmung in der Erwerbsarbeit, ist das, glaube ich, sehr wichtig, da irgendwo dieses Bedürfnis ernst zu nehmen und auch zu fragen, wie kann man das überwinden und wie kann man auch eben im Erwerbsarbeitskontext Räume für Selbstverwirklichung finden oder schaffen und da eben gemeinsam Wandel erzeugen.
Aber da fokussiert man dann nicht doch viel zu stark auf das, was wir Arbeit nennen? Also könnte man nicht sagen, naja, also die Arbeit wird vielleicht immer insgesamt immer weniger und vielleicht wird sie auch immer qualitätsvoller, aber am Ende bleibt sie Arbeit und wir sollten viel mehr Bedingungen und Räume schaffen, dass wir aus der Anerkennungslogik von Arbeit, also dass wir die etwas geringer fassen und sie auch nicht so wahnsinnig wichtig nehmen.
Ja, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass eben, das hat auch Hegel gesagt, eben der Arbeitsmarkt nicht nur ein effizientes Mittel ist momentan, um eben Bedürfnisse zu befriedigen, sondern eben ein System ist für Anerkennung. Und natürlich, das hat ja auch Hannah Arendt damals schon gesagt, nicht, dass wir irgendwann in der Arbeitsgesellschaft leben, der die Arbeit ausgegangen ist und haben da ganz viele Menschen, die gar nicht wissen, was sie mit sich anzufangen haben, weil man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer man ist oder was man wert ist außerhalb der Arbeit und außerhalb eben auch der Entlohnung quasi in der eigenen Lohnarbeit. Deswegen geht es ja darum, dieses neue Produktivitätsverständnis eben zu entwerfen, das ja eben fragt, wie erlebe ich Produktivität und das eben nicht bloß an diese Erwerbsarbeitslogik koppelt, von wegen ich mache das, indem ich Mehrwert für wen anders kreiere, sondern indem man sich fragt, wann entfalte ich mich, wann wachse ich. Und Erich Fromm zum Beispiel damals, er hat ja unterschieden in produktive Arbeit, produktive Liebe, produktiven Verstand, wo es ja sehr stark darum geht, immer wenn ich eigentlich einen guten Gedanken habe, wenn ich aus mir selbst heraus denke, wenn ich mich spontan auf andere beziehe, dann bin ich produktiv oder wenn ich in der Lage bin, auch aus so meinen eigenen Wände zu durchbrechen, mit Menschen in Kontakt zu treten, dann fühle ich mich produktiv. Immer wenn ich spontan Lust habe, quasi gerade eine Sache umzusetzen oder irgendwie eine Pflanze anzuschauen oder mich irgendwie mit meiner Umwelt auseinandersetze, spontan bin ich produktiv. Also eigentlich wegzukommen von diesem, meine produktive Lebensphase ist die Erwerbsarbeit, mein generell, wenn ich produktiv bin, dann arbeite ich, sondern sich zu fragen, wie denke ich über mich selbst, meine eigene Entfaltung, von der ein Teil eben die Arbeit ist, aber auch einfach generell, wie kann ich in meinem Leben diese Trennung zwischen Arbeitskraft und Lebenskraft, die auch vollzogen wird, die auch Marx vollzogen hat, dieses, es gibt einmal Arbeit und es gibt Freizeit und wenn ich Arbeit minimiere und Freizeit maximiere, dann geht es mir besser. Wie kann ich da einen neuen Begriff finden, indem ich weniger trennend versuche eben Anerkennung und Wertschätzung und eben mein persönliches Wachstum entkoppelt von der Erwerbsarbeit zu sehen.
Wie können wir das denn erreichen, so ein Ziel? Also was müssen die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen, vielleicht sogar die politischen Rahmenbedingungen sein und vielleicht auch unser eigener Anteil dabei? Also wie müssen wir eine andere Erzählung für das tun, was wir tun, finden?
Ja, schwierige Frage natürlich. Aber ich glaube, einmal ist es schon wichtig, damit anzufangen, sich selbst zu hinterfragen in den eigenen Erzählungen, die man sich selbst erzählt. Wenn wir uns jeden Tag eigentlich oder jede Woche danach bewerten, wie produktiv wir waren und eigentlich damit nur meinen, wie viel wir wieder geschafft haben, wie lange oder wie schnell wir gearbeitet haben, dann bewerten wir uns ja selbst die ganze Zeit anhand von, sagen wir mal, diesen wirtschaftlichen Produktivitätsmaximen oder sagen dann zu anderen, bewundern andere, weil sie so produktiv arbeiten. Also wir werfen eigentlich die ganze Zeit mit Komplimenten und Bewertungen um uns herum, die eigentlich genau diese Geschichte weiter fortführen, was glaube ich sehr problematisch ist. Also ich glaube, da sich nochmal zu besinnen oder sich auch anders zu hinterfragen und da auch ein bisschen natürlich gelassener zu werden, ist natürlich eine sehr wichtige und schwierige Aufgabe, die, denke ich, umso notwendiger wird, desto mehr eben gewisse Berufe auch vielleicht einfach wegfallen werden durch die Digitalisierung. Aber da geht es natürlich um eine ganz starke, würde ich sagen, Ermächtigung des Subjekts, das nochmal neu lernen muss, wie es über sich selbst nachdenkt. Und da finde ich, ist eben ganz wichtig, schon im Bereich Schule und Bildung anzufangen, Kindern ein anderes Verständnis davon zu vermitteln, was eben gerade, sagen wir mal, eine produktive Tätigkeit ist. Also eben nicht quasi reinzuzwängen in dieses Korsett von dieser Normalbiografie, sondern Kinder sich auf eine andere Art und Weise entfalten zu lassen. Was immer natürlich schwierig ist, wenn man dann nachher wieder ein Studiensystem hat, wo man wieder Noten erbringen muss. Also es ist einfach ein sehr großer gesellschaftlicher Wandel, der natürlich einfach schwierig zu bewerkstelligen ist, aber wo es, glaube ich, ganz wichtig ist, Menschen aufzufangen, gerade auch vielleicht deren Branchen oder deren Arbeit, deren Industrien, in denen gearbeitet wird, an Anerkennung verlieren, irgendwo die Möglichkeit zu geben, anders teilzuhaben und beizutragen und da eben Anerkennung auch weiterhin auf eine andere Art und Weise zu diskutieren. Hat Hegel einmal vorgeschlagen damals, dass wir eigentlich irgendwie so eine Einrichtung bräuchten, die für jede Person irgendwo sichtbar macht, wie ich tatsächlich in dem, was ich tue, zum Gesamtwohlstand beitrage. Und das ist in dem Sinne eigentlich für jede Person das klar ist, in dem, was ich mache, auch im Kleinen, in meiner Nachbarschaft, auch wenn ich irgendwie bereits in Rente bin, dass ich mich irgendwo betätige und irgendwo mit meinen Kindern weiter im Austausch stehe, dass jede Form der Teilhabe produktive Tätigkeit ist und dass wir uns eben, wie gesagt, in dem Sinne wegbewegen von diesem Anerkennung primär durch Leistung und hin zu einer ganz anderen und neuen Form des Miteinanders. Aber das ist natürlich ein sehr riesiges gesellschaftliches Projekt und da habe ich natürlich auch jetzt keine abschließende Antwort drauf.
Auf dem Weg zu einem anderen Miteinander, zu einer anderen Welt, letztendlich auch zu einer anderen Arbeitswelt. Zu Gast in Essay und Diskurs war heute die Philosophin und Unternehmerin Hanna Schragmann. Ihr Buch Produktivität neu denken ist im Springer Verlag erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janczek.